Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Wort Gottes für diese Predigt ist der Beginn der alttestamentlichen Lesung, die ganz am Anfang der Bibel geschrieben steht, im ersten Buch Mose, im ersten Kapitel, die ersten Verse. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, und die Erde war wüst und leer, und Finsternis lag auf der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über dem Wasser. Und Gott sprach: Es werde Licht, und es ward Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, öffne unsere Herzen für dein Wort und gib, dass wir fest an deinem Sohn Jesus Christus dranbleiben, dass wir Frucht bringen und dass wir gestärkt werden, dass wir in ihm unseren Frieden haben. Amen. Liebe Gemeinde, heute wird neben dem Muttertag auch der Tag der Befreiung gefeiert. Am 8. Mai 1945 ruhten endlich die Waffen in Deutschland und Deutschland hat die bedingungslose Kapitulation unterschrieben. Allerdings war dieser Tag aus deutscher Sicht zunächst ein Tag der Niederlage. Und aus Sicht der Alliierten muss man sagen, dass sie nicht gekämpft haben, um Deutschland zu befreien, sondern schlicht, um es zu besiegen. Erst im Nachhinein hat man festgestellt, dass es nicht nur für Europa, sondern auch für unser Volk eine große Befreiung war. Und doch sehen wir, wie fragil und zerbrechlich dieser Frieden ist. Ohne dass man es mitbekommt, befindet man sich in neuen Abhängigkeiten. Und heute kann man sich fragen, warum soll ich den Tag der Befreiung feiern, wenn ich mich in vielen Dingen wieder so unfrei fühle? Manch ein Volk, das im Kampf um diese Befreiung große Opfer in Kauf genommen hatte, ist nun selber von Unfreiheit bedroht. Und wir stellen fest, jede menschlich erstrittene, vor allem jede kriegerisch erkämpfte Freiheit bleibt immer nur Momentaufnahme und ist nicht automatisch geschützt vor neuen Konflikten. Und das haben auch die Menschen im Alten Testament erfahren müssen. Die größte Befreiungstat Gottes im Alten Testament ist die Befreiung des Volkes Israel aus Ägypten. Lob- und Danklieder haben sie dort am Schilfmeer gesungen, als Gott sie hindurchgerettet hat. Jubilate. Und doch sehnen sich dann genau diese Israeliten kurze Zeit später zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Das Volk Israel spürt, dass die große Verheißung, die Gott dem Stammvater Abraham gegeben hat, eben noch nicht erfüllt ist. Durch deine Nachkommen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden. Doch bisher bleibt es Mühe und Arbeit und statt Segen empfangen die anderen Völker zunächst vom Volk Israel das Schwert. In heftigen Kämpfen haben sie ihr Land erobern müssen. Auch nach der zweiten großen Befreiungstat Gottes, der Befreiung des jüdischen Volkes aus der babylonischen Gefangenschaft, bleibt die Freiheit getrübt. Auch dort müssen sie sich gleich wieder gegen Feinde wehren. Und die Sehnsucht wird immer größer. Im Neuen Testament wird uns dann ein ganz persönlicher Tag der Befreiung überliefert. Und zwar, als Lazarus von Jesus aus dem Grab auferweckt wurde und wie er dann aus dem Grab herauskam. Welch ein Tag der Befreiung. Und doch war auch das eine Befreiung zurück in die gefallene Welt hinein. Und noch immer stand diese Welt unter der Macht der Sünde und des Todes. Wir machen uns das heute zu wenig bewusst. Menschliche Freiheit hat in dieser gefallenen Welt keinen bleibenden Bestand. Im Gegenteil, wenn uns sündigen Menschen in dieser Welt absolute Freiheit gewährt wird, wenn Gott uns nicht durch sein Wort im Zaum hält, dann laufen wir in unser Verderben. Und darum steht in der Bibel in solchen Fällen nicht, dass Gott die Menschen frei lässt, sondern dass er in ihre Sünde dahingibt. Dass er sie in ihre Sünde dahingibt. Gott hat sie dahingegeben in ihren verkehrten Sinn. Sie wissen, dass die solches tun nach Gottes Recht den Tod verdienen, aber sie tun es nicht allein, sondern haben auch Gefallen an denen, die es tun. Doch dann sollte endlich der wirkliche Tag der Befreiung kommen, und zwar Befreiung in eine echte, in bleibende Freiheit hinein. Nun endlich sollte eine Freiheit geschaffen werden, die nicht mehr unter der Macht des Teufels steht. Jesus Christus hat alle Mächte der Finsternis besiegt und ist aus dem Grab als Sieger hervorgegangen. Was muss nun geschehen, damit wir Menschen diesen einzig wahren Tag der Befreiung auch als unseren persönlichen Tag der Befreiung erfahren? Am Ostermontag und auch am darauffolgenden Sonntag, Quasimodo Geniti, haben wir es wieder gehört. Schon bei den Jüngern hatte es die Osterfreude nicht ganz leicht. Sie hatte ziemliche Anlaufschwierigkeiten. Und das kann man verstehen. Die Jünger waren ja tief enttäuscht. Wir aber hofften, er sei es, der Israel erlösen werde. Sie hatten sich ausgemalt, dass dieser Jesus tatsächlich der Christus ist, der in den Riss zwischen Gott und Mensch tritt, derjenige, der ihnen endlich das lang versprochene Heil bringt. Doch dann ist er gescheitert. Und in diese Situation muss man sich erst einmal reinversetzen. Nach dieser Enttäuschung, was hätten die Menschen davon gehabt, wenn Jesus einfach nur auferstanden wäre, wie er auch Lazarus auferweckt wurde? Für Jesus und seine Jünger wäre es sicherlich ganz schön gewesen, genauso wie es ja auch für Lazarus und seine Freunde schön war. Aber wenn es im Prinzip nichts anderes gewesen wäre als bei Lazarus, was hätte es bedeutet für unser Heil? Unseren persönlichen Tag der Befreiung hätten wir kaum in dieser alten Geschichte entdecken können. Und darum hat österliche Heilserkenntnis noch einen ganz anderen Grund. Vom ersten Tag der Auferstehung an liegt die Osterfreude begründet in der Heiligen Schrift. Brannte nicht unser Herz, als er uns die Schrift öffnete? So stellten es die Emmausjünger fest. Und auch den anderen Jüngern erging es nicht anders. Da öffnete er ihnen das Verständnis, sodass sie die Schrift verstanden. In beiden Fällen hatte Jesus den Jüngern ausgelegt, was im Gesetz, in den Propheten und Psalmen von ihm geschrieben stand. Und das ist ganz entscheidend. Erst wenn das Ostergeschehen und das Zeugnis der Schrift, die großen Verheißungen, erst wenn das zusammenkommt, dann entsteht rechte Osterfreude. Wenn die Verheißung unerfüllt dort stehen geblieben wäre, hätte es keinem geholfen. Wenn irgendein Mensch wie Lazarus von den Toten auferstanden wäre, hätte es auch keinem geholfen. Aber wo in dieser Auferstehung erkannt wird, dass da das verheißene Heil erfüllt ist, da entsteht Osterfreude. Denn die Tiefe der Osterfreude, die besteht nun darin, dass die Jünger erkennen, all die großen Verheißungen, die Gott seinem Volk gegeben hat, die sind jetzt erfüllt, und zwar wirklich erfüllt. Nun sind sie in Kraft gesetzt. Wir sind endlich frei von der Macht der Sünde. Wir sind endlich mit unserem Gott versöhnt. Dem Teufel ist der Kopf zertreten und endlich breitet sich der Segen aus, der den Völkern schon vor so langer Zeit versprochen war. Und hier zeigt sich nun direkt, wie dieser Tag der Befreiung nun auch unser ganz persönlicher Tag der Befreiung wird. Denn das sagt Jesus gleich als allererstes, nachdem er den Jüngern das Verständnis geöffnet hatte, dass nun gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der Sünden unter allen Völkern. Unter allen Völkern. Fangt an in Jerusalem und seid dafür Zeugen. Und darum heißt es nun auch bei uns, 3 Wochen nach Ostern, Jubilate, jauchzet Gott alle Lande. In der Epistel haben wir gehört, weil Jesus von den Toten auferstanden ist, ist nun allen Menschen, auch den Heiden, der Glaube angeboten. Wer durch die Taufe und den Glauben mit Jesus Christus verbunden ist, der ist nämlich hinzugefügt zum Volk Gottes. Man kann sogar sagen, wir sind hineingetauft in die alten Verheißungen des Alten Testaments. Wir sind eingepfropft in das Volk Israel der Verheißung. Rechte Israeliten, Kinder Gottes, nicht nach dem Fleisch, sondern eben nach der Verheißung, wie Paulus an die Römer schreibt. Was Gott vor langen Zeiten seinem Volk versprochen hat, das gilt nun auch uns. Und da kann sich der Glaube drauf verlassen. Daran kann er sich klammern in Zeiten der Not. Und da hat er den festen Grund seiner Freiheit. Ganz gleich, in was für Unfreiheiten wir in dieser Welt geraten. Wer erkannt hat, dass in Christus nun auch ihm das verheißene Heil geht, der muss nun wie die Emmaus-Jünger so schnell wie er kann zurücklaufen und anfangen bei 1. Mose 1, Vers 1. Er muss die ganze Bibel neu lesen in der Gewissheit, dass alles, was Gott dort schreibt und tut, ihm ganz persönlich gilt. Und da wird er dann den Segen finden, den Gott ihm zugedacht hat. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Gott sprach, es werde Licht. Stellt euch das vor, ohne Jesus Christus wäre das Fazit, ja, damals hat Gott alles gemacht und das Ergebnis ist, dass ich heute in dieser bedrückenden Welt lebe. Doch mit Jesus Christus erkenne ich bereits in diesen ersten Versen der Bibel die große Liebe Gottes, die mir ganz persönlich gilt. Gott hat Himmel und Erde geschaffen, weil er dich lieb hat. Weil er an dich gedacht hat, hat er die Welt gemacht. Alles ruft Gott durch sein Wort ins Leben. Wo er spricht, da wird es hell. Ich weiß nicht, ob es in einer anderen Sprache auch so gut funktioniert wie im Deutschen. U-O-A-E-I. Da hört man, wie es hell wird. Und Gott sprach, es werde Licht. Denn wie Gott spricht, so geschieht es. Gott bereitet alles vor und dabei geht es ihm schon von Anfang an um den Menschen, um seine Menschen. Als alles soweit gut war, da erschafft er den Menschen nach seinem Ebenbild und schuf ihn nicht irgendwie unbestimmt, sondern schuf ihn als Mann und Frau. Alles hatte er vorher für ihn vorbereitet und nun mit dem Menschen ist es sehr gut. Dass Gott die Welt geschaffen hat, das kann der Mensch auch ohne Christus aus der Natur ablesen. Er schafft es zumindest bis hin zum unbekannten Gott, wie es die Griechen in Athen hinbekommen haben. Doch mit Christus kann der Mensch bereits aus der wunderbaren Schöpfung ablesen, wie lieb uns unser Gott hat, was er da für einen Reichtum nur für uns, für seine Menschen eingerichtet hat. Wenn wir in der Bibel weiterlesen, dann werden wir einerseits viel von Unfreiheiten lesen, seit dem Sündenfall, und doch gleichzeitig, wie Gott immer wieder Heil und Erlösung verspricht. Und wir lesen dann auch von den großen Befreiungstaten Gottes und wir merken und spüren es, da wird auch schon unsere Befreiung verkündigt. Doch gerade weil die Freiheit im Alten Testament stets zerbrechlich und angefochten war, werden wir fast gezwungenermaßen an den verwiesen, der endlich die vollkommene Freiheit gebracht hat. Und das Schöne ist, wir lesen jetzt als Christen das Alte Testament genauso, wie wir die Geschichte von den Emmaus-Jüngern lesen. Wir sehen dabei die Unvollkommenheit und die tiefe Traurigkeit der Menschen. Doch mit einer heimlichen Freude im Herzen wissen wir bereits darum, dass Christus das Heil längst vollbracht hat. Und so lernen wir gerade im Alten Testament, welch ein großer Reichtum in der Befreiungstat Jesu Christi liegt. Wie viel unvollkommene Freiheit sehen wir nun in unserer Welt? Und was ist das für eine bescheidene Freiheit, wenn sie immer wieder mit Waffengewalt erstritten werden muss? Und wie sehr leiden die Menschen darunter, wenn Menschen mit einem falschen Verständnis von Freiheit geradezu in ihr Verderben laufen? Doch auch diese schreckliche Unvollkommenheit, diese fragile Freiheit, die die Menschen mühsam erstreiten, soll uns zu einer großen Predigt werden. Wir sollen dadurch fast gezwungenermaßen an den verwiesen werden, an den einzigen, bei dem wir wirkliche Freiheit finden, an Jesus Christus. Ich habe in dieser Woche in den Kirchenblättern, die bei uns im Archiv liegen, habe ich im Jahrgang 1855 einen Bericht eines englischen Arztes aus dem Krimkrieg gelesen, aus der schlimmen Belagerung von Sewastopol, wo die Stadt 11 Monate belagert wurde und ja quasi dem Erdboden gleichgemacht wurde, dass sie nie wieder zur ursprünglichen Blüte zurückgefunden hat. Dort haben auch Russen gekämpft gegen das Osmanische Reich, aber das Osmanische Reich gemeinsam mit Briten, Franzosen und so weiter, viele christliche Völker haben dort mitgekämpft und es wird gesagt, es gab bis dahin noch keinen Krieg, der so grausam geführt wurde. Ich habe es danach gelesen auf Wikipedia, dass niemals zuvor so viele Granaten aufeinander geschossen wurden. Und dort wird beklagt, dass Menschen gegen Menschen, Mitmenschen gegen Mitmenschen, Christen gegen Christen kämpfen. Und wie sie bis aufs Letzte zurückgeworfen werden auf das bloße Leben und nichts Heiles mehr vor Augen ist. Und dann wurde berichtet, wie sie in dieser Situation auch auf ihre Frömmigkeit zurückgeworfen wurden, dass sie bloß und mit nichts vor ihrem Gott stehen und jederzeit vor ihn gerufen werden können. Und man sehnt sich danach, dass diese Kriege zwischen Christen und Christen, dass die aufhören und dass wir in der Mitte, und das ist nicht irgendwie ein Grenzland, was man dazwischen schafft, sondern dass wir in der Mitte, in Jesus Christus, unseren Frieden finden. Wenn Paulus schon schreibt, dass alle Lande an allen Enden zur Buße gerufen werden, zur Umkehr zu Jesus Christus angesichts des Gerichts, das Gott verkündigt, wie viel mehr müssen wir heute in allen Ländern und immer zuerst angefangen bei uns zur Buße gerufen werden, dass wir uns einfinden bei unserem Heiland Jesus Christus, bei dem wir allein Frieden finden. Mit dem Osterfest wurde nämlich unsere Freiheit fest begründet. Und Christi Freiheit ist nun tatsächlich unsere Freiheit. Wir sind erstanden mit ihm zu einer neuen Schöpfung. Als wir hineingetauft worden sind in Tod und Auferstehung Jesu, da wurden wir hinzugefügt zum Volk Gottes. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Nicht nur uns, nicht nur unsere Nation, sondern alle Lande. Und jauchzet Gott, alle Lande, ist auch jetzt ein Befehl unseres Gottes. Die österliche Freiheit, in der wir nun leben dürfen, die hat nicht irgendwie in sich selbst einen Bestand, nicht irgendwie einen Status, der jetzt bleibt, völlig unabhängig von dem, wie wir uns heutzutage verhalten, was wir tun. Die österliche Freiheit, in die wir hineingestellt werden, die besteht weiterhin allein in unserem Heiland Jesus Christus. Nur dort, wo wir mit Christus verbunden bleiben, bleiben wir in dieser Freiheit. Und auch dort gilt, ohne Christus, ohne ihn, können wir nichts tun. Gott will nicht, dass das Osterfest als einzelner Tag der Befreiung in die Geschichte eingeht, an den man sich dann einmal im Jahr erinnert und sich dann auch noch am Tag der Erinnerung herrlich darüber streiten kann. Ostern ist nicht ein einzelner Tag, sondern Ostern ist der Beginn der Ewigkeit. Und da beginnt die Freiheit, in der wir in Ewigkeit vor Gott leben und dann endlich mit allen zusammen das Jubilate singen. Darum lasst uns bei Jesus Christus und bei seinem seligmachenden Wort bleiben. Da erhält unser Gott unsere Freiheit, wie er auch die gesamte Welt durch sein Wort erhält. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.